Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir in unserem ersten Teil über eine Vegan Fine Dining Erfahrung im Okan in Berlin. Und im zweiten Teil haben wir Anton da, Strategy Director bei Scholz & Friends. Und wir sprechen mit ihm ganz viel über Strategie, klassisch Social und aber auch über zwei sehr, sehr spannende McDonald's Cases. Und will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall so top, wie viele Folgen haben wir inzwischen? Top 5, Top 10 bei mir.
Ja, würde ich unterschreiben. War sehr gut.
Viel Spaß. Hallo Pascal, hallo Paulina, wie geht's dir?
Ich bin gerade ein bisschen down, wenn du eine ehrliche Antwort
warum.
Willst. Ja, wir haben gerade eine nicht so geile Nachricht bekommen, dass wir beim Best Agency Award nicht auf der Shortlist sind.
Und wir haben echt oft eingereicht, 3-mal, ne? Oder 2-mal?
Ja, vor allem, also nicht nur oft, sondern auch richtig gute Arbeit. Und das Ding ist, der Award ist krass wichtig, weil da 70 CMOs dran sitzen. Und das, du hast ja oft in der Jury so einen Mix aus Agenturen und unterschiedlichen Leuten von unterschiedlichen Backgrounds. Aber 70 CMOs, so, die wissen schon, wie der Hase läuft. Und da jetzt nicht auf der Shortlist zu sein, das zieht mich schon runter.
Ja, das finde ich auch schade.
Aber ich habe letztens ein super krasses Video von Roger Federer gesehen, der irgendwie so einen Talk gehalten hat. Das fand ich interessant. Der hat 84% seiner Matches, also ist er top Weltspitzen-Tennisspieler, 84% seiner Spiele gewonnen, aber nur 54% aller Bälle. Das heißt, er hat eigentlich jeden zweiten Ball verloren. Was unfassbar krass ist, weil das bedeutet ja, dass er, ich weiß nicht, wo er jetzt platziert war, aber der war safe mal Top 1 oder Top 3 der Weltrangliste, dass der beste Tennisspieler der Welt jeden zweiten Ball verliert. Und er meinte, das ist halt mental das Allerhärteste überhaupt, wieder aufzustehen, zu denken, okay, ich muss mich darauf fokussieren, der nächste Ball kommt. Es geht darum, abzuschütteln, wieder fokussieren und maximal jetzt Konzentration auf den nächsten, aufs nächste Match, auf den nächsten Ball. Das denke ich mir auch. Ich würde total gerne verstehen, woran es gelegen hat. Und dann optimieren wir, werden besser und stehen wieder auf und dann geht es weiter.
Das hast du schön gesagt.
Oder?
Das hast du richtig gut schön gesagt. Ja, cool.
Ja, trübt aber ein bisschen meine Stimmung jetzt
ja,
vor dem Wochenende.
Ja, okay, das verstehe ich.
Ja.
Gibt es trotzdem Themen, die du gerne besprechen wollen würdest?
Ich denke mir, vielleicht gestern Abend. Das war cute.
Ja, das habe ich auch dran gedacht. Genau, wir waren gestern im Okan.
Große Recommendation.
Plant-based Fine Dining, also Vegan Fine Dining.
Japanisch.
Japanisch, in Mitte in Berlin.
Ja.
Ganz tollala. Achtung.
Da kommt zweimal jetzt. Nochmal.
Immer zweimal. Tut mir total leid. Nee, ganz toller Laden, interessantes Konzept, phänomenales Essen, ganz geiler Service, eine Teebegleitung zum
Irre.
Essen, was ich so auch nicht kenne aus Berlin. Und dann, ich habe die gemischte Weinbegleitung genommen, also ein Gemisch Tee und Wein, was hauptsächlich Sake war. Obwohl ich gar nicht so ein Sake-Fan bin, extrem interessante.
Boah, am Ende dieser Bubble-Sake.
Genau, ein Spritz. Also nee, einmal hatte ich einen Sake-Spritz, was ich sehr interessant fand, also Sake mit Soda. Und am Ende hatte ich einen Bubbly Sake. Total geil, total erfrischend. Könnte auch echt so ein Trend-Sommergetränk werden in den nächsten 1-2 Jahren.
Ja.
Weißt du, mit irgendwie so ein bisschen wie so ein Gin Tonic eine Zeit lang ein Trend war. Oder
ja, voll.
Hugo oder sowas.
Ja,
so.
Sehe ich auch.
Ne? Nee, also wirklich eine ganz große Recommendation. Toller Laden. War ganz begeistert.
Ja, und bei der Teebegleitung war auch Kombucha mit dabei.
Oh, ja, alles. So viel Geiles.
Und so geile Flavors.
Also das Dessert.
Das ist ja aber krass.
War
ne?
bodenlos. Also sowas habe ich noch nie gegessen. Also so viele unterschiedliche Geschmackswelten auf einem Löffel.
Ja, es gab auch einen Gang, das war so ein Brioche und da wurde serviert in so einer Servierte, kam der an.
Ja, da, ja.
Ja? Also du wolltest ergänzen?
Ja, ich wollte sagen, das geht wieder ins Thema so Erleben, Experiential Marketing, ganz blöd, weil du das natürlich direkt wieder auch fotografiert hast, direkt gefilmt hast. Der Brioche kam nämlich eingewickelt in einer Serviette und die Serviette wurde zusammengehalten von einer Wäscheklammer.
Yeah.
Und er kam mit der Kellner, der uns betreut hat an dem Abend, kam mit der Ansage, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht.
Yeah.
Ein verpacktes Geschenk und du darfst es jetzt aufmachen. Und das bleibt einfach hängen, sowas. Ne?
Ja, total. Und das war irgendwie auch so ein geiler Moment, weil dann hast du halt diese Serviette da und du hast dieses Brioche und dann ist da noch schwarzer Sesam drauf, der
Kümmel
irgendwie geröstet
und,
wurde.
Ja, nicht Kümmel, sondern Sesam, ja.
Genau,
und dann so konntest du das Brioche, war ja so angeschnitten, also nicht angeschnitten, das war ein großes Brioche, aber das war quasi so, hatte so Bruchlinien und dann durfte ich das auch noch so auseinanderbrechen, weil wir waren zu dritt und das, dann durfte ich das quasi aufmachen und dann auseinanderbrechen und dann hattest du noch so eine, was war denn das, Kumquat Olivenöl-Tunk-Soße.
Ja.
Und das war so eine total tolle haptische Erfahrung.
Genau, und ich glaube jetzt mal auf einer pseudo-intellektuellen Metaebene, es ist halt, du hast so ein bisschen das Gefühl gehabt,
oh, wir lieben pseudo-intellektuelle Metaebene.
Jawohl, Füllton-Modus hier an. Nee, übertrieben, aber es war schon, weil ich hatte ein bisschen das Moment, das ist wie so ein Sunday-Roast-Phänomen. Ja. Du hast da die Beute, es hat ein krasses Gemeinschaftsgefühl, zerreißt das irgendwie. Und ich fand, das ist mir heftig hängen geblieben. Und vor allem auch so ein einfaches Gericht mit guten Zutaten, krass geknallt. Also Okan, ganz, ganz große Recommendation.
Ja, cool. Ich habe sonst gar nicht so viel zu besprechen tatsächlich. Und ich würde sagen, dadurch, dass der zweite Teil ein bisschen länger ist und sehr, sehr spannend, springen wir gleich da rein.
Ja, let's do it. Heute haben wir bei uns Anton Rau, Strategy Director bei Scholz & Friends. Herzlich willkommen.
Danke, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Richtig, richtig gut. Ich freue mich auch riesig. Wir haben uns vor 2 Wochen beim DDA getroffen, wo ihr ordentlich...
Das ist doch nicht erst 2 Wochen her.
3 Wochen? Auch vor kurzem.
Aber vor kurzem.
Halten wir es ein bisschen breiter. Vor kurzem beim DDA, dem Deutschen Digital Award, getroffen, wo ihr mit Scholz und McDonald's richtig abgeräumt habt. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Ja, tausend Dank.
Und deswegen dachten wir uns, hey, lass doch nochmal draufschauen, dadurch, dass du da in der Strategie tief drin bist, wie ihr gerade diese Marke strukturiert, wie ihr drauf guckt, was ihr für geile Cases habt, was ihr auch gewonnen habt und da ein bisschen zu diskutieren und zu sprechen.
Ja, cool, ich freue mich.
Geil, let's go. Dann let's go. Marc, nochmal ganz kurz, gib nochmal kurz einen Abriss, was dein Background ist, wo du herkommst und dann können wir in die Cases reintauchen.
Machen wir so. Genau, ich bin Anton, ich bin Strategiedirektor bei Scholz auf McDonald's, 100% McDonald's. Genau, und hatte vorher bei Granny gearbeitet, die euren Nachbarn.
Kennen wir doch, Freunde des Hauses hier.
Shout out. Und habe da, glaube ich, so ziemlich alles gelernt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, zu Social, was immer super Spaß gemacht hat. Zu der Zeit war Granny Lead-Agentur von Netflix, was, glaube ich, so der größte Pull-Faktor für mich war, um da hinzugehen. Und dann hatte ich die Ehre, auf Amazon Music sehr, sehr viel zu machen und vor allem zu lernen da. Ich bin als Mid-Level hin, als Senior gegangen und das waren echt so die prägendsten Jahre. Also danke nochmal dafür. Und ursprünglich ins Marketing bin ich so voll krass gestolpert durch eine Agentur, Integrate heißt die. Gibt es auch immer noch, die ist Teil der Mighty-Gruppe. Mighty, da ist David Rost, der CEO. Ja. Und David ist mit meiner Schwester und ihrem Mann befreundet. Und ich habe irgendwann nach dem VWL-Studium ein Praktikum gesucht. Und dann
VWL habe ich auch lange nicht mehr gehört. BWL ist, ne?
Ja.
Aber VWL, okay.
Volle kann ich, dachte, also VWL, okay, ich hole ein ganz bisschen weiter aus. VWL fand ich ultra interessant, weil ich komme aus so einer Musikerfamilie und habe mich irgendwann getraut, meinen Eltern, die klassische Musikerinnen sind, zu sagen, dass ich das nicht machen will. Und dann war aber irgendwie zu Hause immer so der Anspruch, man muss was super Schlaues und Intellektuelles machen und so. Und ich hatte dann so in der Sturm- und Drang-Phase von Marx und Co. mitbekommen. Und dann stand da drunter Ökonom. Und ich war so voll naiv und dachte, ich muss unbedingt Ökonom werden. Habe ich dann für VWL eingeschrieben. Und es war einfach nur Mathe. Also es war schrecklich. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schlauer geworden durch das Studium. Aber es war brutal an der HU hier in Berlin. Und Regressionsanalysen durch und durch. Und da habe ich aber ein Loophole gefunden, und zwar Verhaltensökonomie, was ziemlich nah an Marketingstrategie ist. Also warum verhalten sich Menschen so, wie sie es tun? Welche Auswirkungen hat Kommunikation darauf? Und dann ist mir aufgefallen, man kann das ja auch für den Teufel machen, für Marketing, für Unternehmen und kann Werbung machen und bin dann da gelandet. Genau. Und dann war David gut genug, mich für ein Praktikum da mal einzuladen. Und dann bin ich da geblieben und war 2,5 Jahre da. Und bin dann zu Granny, genau. Und nach Granny kam Scholz und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt sitze ich hier.
Ach krass, das ist ein Full-Circle-Moment, das ist ja total spannend. David kennen wir auch, also da auch liebe Grüße gehen raus. Und sag nochmal, also bevor wir zu Scholz und McDonald's kommen, Granny ist ja eine super spannende Agentur. Wir hatten ja auch schon Dora hier, die war ja auch da und großer Popkulturfokus. Jetzt hast du von Marken wie Netflix gesprochen. Was sind so die krassesten Takeaways für dich gewesen aus der Zeit, wo du sagst, okay, das hat deinen Blick auf Marketing, auf Social-Kommunikation geschärft?
Ja. Super gute Frage. Ich glaube, vorher war ich so ein bisschen das, was du gerade zu meinem Profilbild gesagt hast. Ich habe mir nämlich anhören dürfen, dass ich gleich hier noch ganz tief im Funnel Performance verkaufe, anhand meines Profilbilds. Das Aussehen scheint sich verändert zu haben. Und ich glaube, ich kam aus so einer Denke von so super AIDA-Funnel und man muss ganz tief im Funnel dann Conversion treiben und oben im Funnel gibt es Awareness. Aber das war noch so eine Denke auch von Kampagnen, am Anfang den Awareness-Ad, dann am Ende des Tages Retargeting, Lookalikes und ganz tief im Funnel dann mit dem Preis kommen und so. Also hat schon auch alles seine Berechtigung, aber das war so sehr tief in der Denke. Und dann kam ich zu Granny und habe gemerkt, okay, die Marken, mit denen wir uns wirklich umgeben, sind halt die, die uns entertainen, die Spaß machen, die ich auch im Alltag jetzt unabhängig vom ich mache Marketing gerne wahrnehme. Und da waren halt dann Netflix so das absolute Vorzeigebeispiel für, wir verlängern die Zeit, die du mit der Marke verbringst, auch auf Social. Also uns ist egal, ob du jetzt bei uns nur einen Entertainment-Piece auf der Plattform konsumierst, sondern wenn du danach auf Social uns auch noch siehst als Netflix und Zeit mit uns verbringst, dann ist das positiv für die Marke. Mhm. Und das schaffen wir durch Formate, die interessant genug sind. Jetzt in TikTok-Era ist es eine geile Hook, dass du einfach nicht weiter scrollst, sondern kurz da bleibst. Und bei Netflix waren das einfach ganz am Anfang ja diese Art von Memes, von Leute gucken das.
Ich erinnere mich noch, ja, stimmt.
Genau.
Ja.
Und das war für mich groundbreaking, dass du einfach auch Marketing aus dem Bauchgefühl machen kannst, indem du geile Formate baust. Und das habe ich seitdem so super tief inhaliert, würde ich sagen.
Ja, das ist auch ein Punkt, glaube ich, den fühlen wir sehr. Den fühlen wir sehr und wir merken immer wieder, wie schwer das ist, weil viele Marken noch sehr in dieser alten Welt, ja, in Frameworks, ja, in rationalen Produktbotschaften drin sind, ja, im Funnel drin sind. Deswegen, das ist ein krass spannender Impuls, muss ich sagen.
Du hattest eben im Vorgespräch, das wissen die HörerInnen noch nicht, gesagt, dass du dann zu Scholz gegangen bist, auch, ne, weil du irgendwie mal klassisch ausprobieren wolltest, aber auch, weil das Ziel war, McDonald's, der Etat, auf dem du jetzt arbeitest, so ein bisschen popkultureller aufzuladen. Mhm. Ne? Wenn du sagst, du hast dich so entwickelt von dem TikTok-Performance-Mindset-Dude vom schwarzen Vorhang, das sind jetzt meine Worte, nicht deine, zu eben genau diesem popkulturellen Mindset. Ich glaube, was super spannend wäre, für unsere HörerInnen, weil wir auch Leute haben, die stehen irgendwie gerade am Berufsanfang. Mhm. Was sind da so, also wie hast du das geschafft? Ganz doof, ne? Also hast du irgendwelche Quellen, irgendwelche Seiten oder Frameworks, whatever, wo du sagst, okay, die helfen dir halt genau diese Dinge zu entdecken und dann zu wissen, okay, das funktioniert auch.
Ja, auch saugute Frage. Ich glaube, am Anfang ist eine geile Sammlung. Also ich bin ja Stratege, entsprechend ist, glaube ich, das Handwerk irgendwie, nehmen alle super ernst. Du ja auch bei Nature, ne?
Ja.
Genau. Ja. Und am Anfang, das Handwerk ist schon irgendwie cool rauszufinden im Sinne von, was für Frameworks gibt's, wie funktioniert die Markentheorie, auch ganz klassisch einfach, also sich damit zu beschäftigen in der Zeit, wo du wahrscheinlich eher auf nicht popkulturellen Kunden arbeiten darfst, ist total wichtig. Für mich war das am Anfang Vattenfall und das war alles andere als popkulturell. Das war so, das war die Zeit bei Integrate, aber da habe ich halt unglaublich viel lernen dürfen im Sinne von, wie positionierst du, was sind die Zielgruppen, also eine saubere Zielgruppenanalyse etc. Und ich bin jetzt gar nicht so jemand, der sagt, du musst 4 Jahre durch eine Schule gehen oder so. Bei mir ging das auch alles super, super schnell, aber auch, weil ich die Chance oder immer wieder ins Wasser geschmissen wurde. Ich glaube, der springende Punkt am Ende dann ist, dass du das verbindest mit, also dass du Frameworks und die Theorie und die klassische Schule irgendwie verbindest mit einem sehr guten popkulturellen Bauchgefühl. Und da ist es ehrlicherweise einfach wichtig, in Bubbles abzuhängen. Und da bin ich auch niemand, der sagt, ich kenne alles oder ich bin die absolut beste Person, um dir zu sagen, als Marke XY musst du morgen mit der und der Person oder mit der und der Marke zusammenarbeiten. Aber im Zweifelsfall, wenn ich es nicht weiß, dann bin ich mir nicht zu schade, die Leute zu fragen, die es wissen etc. Und ich glaube, wenn du quasi mit so einer Lockerheit daran gehst, dann kannst du auf Marken sehr viel Spaß haben, musst dann hintenrum natürlich immer sehr sauber, und dafür ist das Handwerk wichtig, argumentieren, damit Kundinnen das am Ende des Tages auch kaufen können. Das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt bei popkulturellen Kampagnen oder Marketing, dass du es immer wieder schaffen musst, dass Kundinnen Bock haben, Ja zu sagen und ihr Budget da drauf zu packen. Dafür ist das Handwerk unglaublich wichtig. Und dann am Ende des Tages war es auch einfach wirklich eine Prise Glück, dass die Station und die Leute, die irgendwie an mir dran waren und vor allem meine Vorgesetzten dann jeweils, mich super empowered haben, dass es schon richtig ist, so wie ich es mache, und mir die Bühne geboten haben. Also Glück gehört dann im besten Fall auch dazu.
Ja, ist ja immer so im Leben, ne? Da muss ich eine Anschlussfrage stellen.
Ich habe auch eine.
Darf ich zuerst?
Ja.
Okay, sehr gut. Was sind denn die Argumente, die du anbringst, um Marken zu überzeugen, dass popkulturelle Kommunikation richtig ist?
Ja, auch super Frage, ey, ich wiederhole mich. Ich glaube, die sind immer anders. Also wir neigen ja dazu, dass man so die 5 Hot Takes von mit diesen Argumenten kannst du die Kundinnen überzeugen, etc. Es ist immer so ein super schmaler Grat und ich glaube, da liegt die Kunst in dem, was wir alle ja tun. Deswegen sind Kreative auch geile Strateginnen im besten Fall, weil du ja immer ein Gespür dafür hast, was ist jetzt richtig. Und wenn du die Kundinnen kennst, also das Erste ist wahrscheinlich eine wahnsinnige Vertrauensbeziehung zu Kundinnen aufbauen. Und da ist dann Strategie oft im stillen Kämmerlein und da kann ich alle nur empowern, geht raus, sprecht selber mit den Kundinnen und baut eine Verbindung mit denen auf.
Meinst du die Marke mit Kundinnen oder die Endkonsumentin, für die wir die Werbung machen?
Im besten Fall beides, jetzt meinte ich die Marke. Also wenn Kundin XY habe und ich will sie eigentlich überreden, dazu eine popkulturelle Kampagne draus zu machen, dann muss das im besten Fall natürlich mit der Zielstellung einhergehen. Also nicht immer ist eine Creator-Kampagne die beste Antwort oder nicht immer ist eine Brand-Collab die beste Antwort, sondern wenn das passt zum Briefing und zur Zielstellung, was man natürlich auch gerne challengen kann, dann würde ich all in gehen und das immer verargumentieren wollen. Und da ist aber eine Sache super wichtig, dass du eine Vertrauensbeziehung hast mit der Kundin, das meinte ich gerade.
Ja, okay.
Genau, und dann ist es, glaube ich, wirklich immer der schmale Grat, so ein bisschen Foreshadowing, in die Glaskugel gucken, können wir wirklich gewissermaßen, das werdet ihr kennen, proven, dass dann ein Erfolg bei rumkommt. Und das kannst du natürlich immer sehr schwierig machen. Also es ist nichts, was man per se, du kannst es ja nicht tracken im Vorhinein. Und dann ist, glaube ich, so ein Track Record, wir sprechen bestimmt gleich noch über Cases, da ist dann Momentum eine super große, spielt eine super große Rolle. Und jetzt zum Beispiel die Kundinnen von Bill und Tom Kaulitz zu überzeugen, hat dann in dem Jahr sehr, sehr gut geklappt, weil sie mit dem Podcast sehr weit waren und sowas wie Netflix gab es als Announcement, also deren Netflix-Doku. Also das ist dann, glaube ich, so ein gewisser Mix aus, du musst proven können, das wird schon klappen, aber am Ende des Tages, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, können wir das oft nicht. Entsprechend ist es, glaube ich, dann in der Strategie daran gut getan, immer wieder Argumente zu finden, die dann passen. Aber ich würde nie sagen, die 5 Dinge müsst ihr tun, um das hinzubekommen, weil es ist meistens dann ein sehr menschlicher Ritt und eher nicht so, ich setze einen Standard-Slide an, womit ich die Leute überzeuge.
Genau. Wir haben jetzt schon ganz viele Cases angeteasert und jetzt hängen wir hier irgendwie, aber es ist so spannend. Das
ist super spannend.
Ja, also wenn wir keine Cases mehr besprechen, dann liegt es daran, dass der erste Teil auch spannend ist. Du hast eben gesagt, als ich dich gefragt habe, okay, wie du diesen Switch quasi hinbekommen hast, was da so deine Reise war oder was da Tipps sind, und da hast du gesagt, okay, in Bubbles abhängen. Mhm. Wie hängt man denn in Bubbles ab? Also ich bin jetzt eine Mid-Level-Junior-Strategin, ich höre jetzt das Podcast und du sagst mir, okay, was super wichtig ist, ist Handwerk, okay, das lerne ich gerade. Wie komme ich an so Bubbles ran?
Ja, ich glaube ehrlicherweise, das klingt jetzt so richtig, als hätte ich das vorbereitet, aber Mensch sein, also das nicht zu ernst nehmen und jetzt für den Job in irgendeine Bubble gehen, die ich dann nur so halb fühle, sondern genau das machen, worauf du Bock hast. Und wenn die Sterne günstig stehen, dann ist es natürlich meistens so, dass das sich dann alles sehr gut ergibt. Aber ich zum Beispiel habe also ein gesundes Interesse an Popkultur, stehe aber jetzt gar nicht so wahnsinnig auf Trash-TV. Das war bis heute ein sehr wohlbehütetes Geheimnis. Gucke ich einfach nicht so wahnsinnig gerne. Also so Reality-TV-Shows geben mir jetzt nicht wirklich viel, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen Zeitverschwendung. Ich kann aber alle verstehen, die es fühlen. Bin aber auch oft quasi mussten wir dann mit Leuten arbeiten oder Leute pitchen, die da drin sind. Und dann habe ich halt Leute gefragt, die aber in der Bubble abhängen. Ich selber bin dann eher drin, wenn es um, keine Ahnung, ich höre natürlich super gern Musik, dann Sport, alles was quasi so Lifestyle und Sportmarken, dafür habe ich eine sehr gute Intuition und ein Bauchgefühl und so und vertraue dann aber denjenigen, die in anderen Bubbles abhängen. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, für die Arbeit in Bubbles abhängen, hat immer so ein Recherche-Vibe. Und das Geilste ist natürlich, wenn du selber privat da drin bist und dann da ein unglaubliches Bauchgefühl für entwickeln kannst. Also wahrscheinlich das.
Ja, okay, also der Skill des oder der Strategin ist dann der Zugang zu haben zu den Leuten, die das Wissen haben und wissen, wie es läuft. Und man muss nicht selber von allem überall drin sein, aber du brauchst halt irgendjemanden, der First-Hand-Knowledge hat, was abgeht in der Bubble, in der Community.
Voll. Und ich glaube, der Skill ist dann am Ende des Tages, also ich kann alle, die auf so Junior, Mid-Level, egal welcher Position, bei mir hat das immer super geklappt, dass ich dann im richtigen Zeitpunkt mir eingestehe, ich muss es jetzt gar nicht liefern können, ich muss nur die richtige Frage stellen. Also am Ende, wenn nächsten Mittwoch die Deadline ist, dann muss die Frage beantwortet sein und ich bin halt für die Beantwortung der Frage zuständig. Das heißt aber nicht, dass ich im stillen Kämmerlein jetzt auf die Idee kommen muss oder die Wahnsinnsrecherche abgeliefert haben muss, sondern ich muss auf dem Weg dahin die richtige Person finden und dann fragen und da quasi auch selbstbewusst genug zu sein, am Ende des Tages zu sagen, hey, ich weiß es nicht, aber ich frage jetzt Person XY, vielleicht weiß die mehr. Da kommen die geilen Sachen bei raus.
Das ist so witzig, weil ich komme aus einer Schule, wo ich sehr viel, also Strategie sehr stark an Desk Research angelehnt war, was ja eigentlich to be honest, ein bisschen useless ist, weil alle haben den Zugang zu den gleichen Daten, die sind alle irgendwie wack, die sind nicht customized auf das Problem so, ne? Es ist irgendwie immer so halb geil. Und dann war ich bei einer neuen Agentur, meine alte Chefin, Karen, großes Shoutout, haben wir ein Projekt für Nike gemacht. Es war sogar der Berlin-Marathon, wo Kipchoge davor war, den Weltrekord zu brechen. Und ich weiß noch, wir saßen da und sie meinte halt so, Desk Research, kannst du knicken, kommen wir nicht weiter. Hier, frag mal 10 Leute, die Marathon laufen, ruf die mal an und jetzt stell mal hier ein paar Fragen und versuch mal zu verstehen, wie Leute auf Running gucken, was gerade Painpoints sind, was gerade Themen sind, was kulturell relevant ist. Das hat mich so krass geprägt, weil ich glaube, das machen wir viel zu selten in der Strategie eigentlich, mal richtig reinzugehen in den Markt, in die Thematik reinzugehen und das zu verstehen und sitzen dann eigentlich nur am Computer, versuchen irgendwelche Studien oder Opinion Research zu fahren, statt mit Menschen zu sprechen. Wir machen Business für Menschen.
Ich weiß nicht, ich habe auch mal irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, einen Vortrag von einem Strategen gesehen, und ich fand das so inspirierend, weil der musste irgendwas für eine Truck Company entwickeln in Amerika. Und was der gemacht hat, ist, der hat sich auf einen Parkplatz gestellt und hat die ganzen Prostituierten da interviewt, weil die halt all day long, also weil die so viel Kontakt mit diesen einsamen Männern auf deren Reise haben und die halt irgendwie jeden Abend die vögeln, also kann man jetzt was von halt Sexwork different topic, aber das fand ich so crazy, also auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, stell mich da jetzt hin, ich lade die quasi alle in mein Büro ein, ich lade die, die sind mein Team, ich bezahle, der hat die auch fair bezahlt, ne? Das fand ich auch super crazy. Okay, aber also um das zusammenzufassen, halt auch wahrscheinlich dann so eine gewisse Neugier immer beizubehalten, ne? Also einfach zu fragen und da das Selbstbewusstsein zu haben, die Leute anzusprechen, auch wenn man es nicht weiß, und sich diesen Zugang zu holen.
Ja, 100%, das bringt es.
Ja, und noch eine Frage, also das ist so ein großes Thema Targeting, es geht ein bisschen in die Richtung Targeting-Zielgruppe, ne? Also jetzt sagst du, okay, in die Bubble reingehen, aber was ist denn die richtige Bubble für mich? Also woran entscheidest du oder entscheidet ihr, es gibt ja so viele Bubbles, was ist eine Bubble? Eine Bubble ist eine Community, das Thema haben wir auch oft, ne? Ist Skincare eine Community oder ist das schon zu groß, ist es zu klein? Woran entscheidest du, in welche Bubble ihr reingeht und dann halt dort Aktivierung macht?
Ja. Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, da würde ich auch Zielstellungen mit den Kunden, also je besser die Arbeit vorher ist, desto einfacher ist die Kampagnenarbeit am Ende des Tages. Also je früher, das wisst ihr auch, je früher man sich mit den Kundinnen hinsetzt und überlegt, okay, wo wollt ihr denn eigentlich hin, desto einfacher ist am Ende des Tages zu sagen, mit Community XY kommen wir dahin. Also wenn eine klare Zielstellung. Da ist halt dann oft schwierig zu sagen, wir wollen Gen Z erreichen. Das reicht dann im schlimmsten Fall eher nicht. Und dann die zweite Sache ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Budgetfrage. Können wir es uns erlauben, breit reinzugehen und auch Dinge zu testen? Weil wenn wir die Marke verbinden, und das macht ihr ja auch super auf euren Kundinnen, wenn wir die Marke mit dem Zeitgeist gut verbunden kriegen, haben wir Content, der eine gewisse Relevanz hat. Ne? Nach dem Credo, glaube ich, würde ich von außen sagen, macht ihr sehr viel.
Würden wir unterschreiben, ja.
Genau. Und wenn man dann noch genug Budget hat, wie zum Beispiel jetzt in eurem, ich schätze mal, bei Penny ist das ein bisschen so, dann kann man auch ausprobieren, welche Art von Format funktioniert gut. Und dann nähert ihr euch so der Bubble an und wisst so ein bisschen, ihr kennt durch gutes Community-Management Leute, die im besten Fall bei einer hohen Engagement-Rate dann auch selber ihren Senf dazugeben und so. Ihr lernt eure Community selber kennen. Und ich würde ja niemals sagen, das sind die Penny-Fans, weil die sind auch noch on top, die gehen zu Penny, die haben eine gewisse Markenaffinität, aber die haben dann auch eine Levi's-Hose an und haben ein iPhone und sind in anderen Bubbles unterwegs. Das heißt, es ist einfach nie trennscharf, aber ihr lernt die so langsam kennen. Und ich glaube, da ist eine große Frage Budget, können wir uns erlauben, groß reinzugehen und dann zu gucken, was funktioniert. Und wenn das Budget knapp ist, dann muss man halt wirklich überlegen, okay, mit welcher Bubble wollen wir starten oder in welcher Bubble wollen wir Dinge seeden, wie auch immer. Genau, und dann wird es ein bisschen trickier und dann ist am Ende des Tages, glaube ich, der Mix aus Research und Sprechen mit den Leuten und wirklich tief reingehen. Auch da, glaube ich, ist man da nicht schlecht mit beraten.
Und bist du eher Fan zu sagen, also wenn wir wissen, eine Bubble funktioniert, dann all in und diese Bubble quasi own, also die wirklich zu claim und unabdingbar mit der Marke zu verzahnen oder eher zu sagen, nee, lass uns lieber breit streuen und mehreren Bubblen drin sein, auch wenn wir sie dann nicht alle ownen.
Ja, ich glaube, wenn ihr das Potenzial habt, eine Bubble zu ownen, dann why not? Und dann ist das ja auch super cool und dann wird ein großer Case draus im Sinne von, Leute nehmen das wahr. Also ich glaube, Duolingo ist ein super Beispiel dafür, dass sie einfach so eine bisschen Brainrot und Ugly Internet mit einer lustigen Markenpersönlichkeit. Und am Ende des Tages ist es ja trotzdem ein super serious Produkt. So Leute lernen damit eine Sprache. Das own die schon sehr, sehr gut. Ich glaube, was aber trotzdem wichtig ist, ist, dass man nie, sonst wird man zu so einer Legacy-Brand, dass du nie dann nur noch diesen Stiefel durchziehst, sondern immer einen Teil des Budgets auch für Test and Learn, für neue Formate, für neue Bubbles. Dann probiert man mal aus, ah, okay, jetzt nehmen wir mal diesen klassischen Fall von eine Marke will auf Hip-Hop springen. Dann hängt die da 5 Jahre drauf rum. Und irgendwann ist es nicht mehr Talk of Town, dann wäre es gut, ihr hättet in den Jahren schon weitere Formate probiert. Wie wäre denn ein Sport-Sponsoring oder wie sieht's aus in Fashion und Lifestyle etc. Also, dass man einfach weiter in Communities reingehen möchte und da dann eben auch ein ganz bisschen Budget für parkt und nicht nur all in auf eine Bubble. Das ist, glaube ich, immer gefährlich, wenn man alles auf eine Karte setzt.
Ja, mega spannend. Ich habe noch eine Frage zur Zielsetzung und dann können wir mal in die Cases eintauchen.
Ich glaube, das sollten wir tun.
Ja, okay, dann lass mich schnell die Frage, weil du meintest gerade eben Ziel, also Zielsetzung ist wichtig und je mehr Vorarbeit im Frontend ist, desto besser wird auch die ganze Wertschöpfungskette danach. Und du meintest, hey, Gen Z erreichen ist kein Ziel, vielleicht ein gutes Ziel. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Ziel, was viele Agenturen bekommen und was in vielen Briefings drinsteht. Was wäre denn ein gutes Ziel? Also woran machst du fest, dass es ein gutes Ziel ist, mit dem du arbeiten kannst? Und hast du vielleicht auch ein Beispiel?
Also da ist natürlich immer so der Mix aus, wir haben Business Metrics, die wir erreichen wollen. Und wir haben Marketing Metrics, aus denen sich dann irgendwie so ein Marketing-Ziel ergibt. Das, also Business Metric, wir wollen den Marktanteil um XYZ erhöhen. Das sind dann immer so sehr kleine Prozentpunkte als Ziel, die dann am Ende des Tages ja aber sehr, sehr große Auswirkungen haben. Eine Marketing-Metric, die sich daraus ableiten könnte, wäre, dass du möglichst viele Leute für möglichst wenig Geld erreichst. Also ist sowas wie CPM auf einmal relevant. Mhm. Also mit möglichst wenig Budget möglichst viele Leute dann trotzdem erreichen. Und hat gleichzeitig hat tief im Funnel, weil du Marktanteile erhöhen willst, ja auch ein Abverkaufsziel. Das ist super schwierig. Jetzt zum Beispiel in dem McDonald's-Kosmos ist das super relevant, dass du quasi nicht nur, wir können nicht nur Marke machen, sondern jede Kampagne muss verkaufen. Und dann leiten sich daraus gewisse Marketing-Ziele ja ab. Und da ist es zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen Gen Z erreichen, das ist ja total vage. Möchtest du, dass Gen Z als Endkonsumentinnen darüber sprechen oder dass sie das cool finden oder darunter kommentieren, jetzt im Social-Fall, und du hast eine sehr, sehr hohe Engagement-Rate, oder willst du, dass du Multiplikatoren erreichst, also sowas wie, dann wäre eine harte Metric, ich will, dass Leute wie 24Tim das in seiner Story posten als UGC. Da reicht dann nicht aus, wir wollen UGC triggern, sondern welche Art von Mensch willst du denn erreichen, warum, wie auch immer, und da ist, glaube ich, sehr viel Vorgespräch mit den Kundinnen findet statt, um dann zu so einem greifbaren Punkt zu kommen, anstatt zu sagen, wir wollen UGC innerhalb der Gen Z erreichen. Das ist halt super vage, damit können eigentlich sehr wenige Leute was anfangen. Genau. Also je spitzer am Anfang und je mehr wir das challengen und schon mal greifbar machen und dann in echte Worte fassen und ein bisschen aus diesem Marketing-Bluff rauskommen, desto einfacher wird es hintenrum.
Richtig gut.
Ja, schön. Super. Ja.
Super, Lina, Cases.
Genau, jetzt kommen wir mal zu den Cases. Also vielleicht, ich kenne den Case natürlich sehr gut, den wir eben schon angeteasert haben, aber vielleicht kannst du nochmal unsere HörerInnen ganz kurz abholen, was genau das war, damit wir einmal so ein Grundverständnis davon haben. Genau, also was du natürlich sagen darfst.
Mhm. Super, gern. Also wir haben, du saßt in der Deutschen Digital Award Jury, deswegen kennst du den Case sehr gut und wir durften damit Gold für Social abräumen vor 2 oder 3 Wochen. genau, und wir haben in Deutschland 2024 die erste McDonald's Famous, ich hole ein bisschen aus, die erste McDonald's Famous Orders gelauncht, zusammen mit Bill und Tom Kaulitz und haben die Kaulitz-Menüs rausgebracht. Was super, super Spaß gemacht hat, cool war und einen langen Weg vor sich hatte. Und genau, da können wir ein bisschen reingehen. Soll ich erstmal erzählen oder habt
ihr? Ja.
Okay. Ja. Genau, McDonald's Global, also US McDonald's, davon kommt halt so ganz viel Marke, ganz viel smarte Kampagnen, Ansätze und Kreativstrategien kommen von Global, obviously. Und da macht Wieden Kennedy einen unglaublichen Job. Also an der Stelle, ich habe extrem viel lernen dürfen, einfach weil ich deren Decks gesehen habe. Die Art, wie sie schreiben, die irgendwie komplexe Zusammenhänge super einfach in so Kreativstrategie bringen. Zum Beispiel sowas wie bei McDonald's gibt es ganz viel Fan-Truth. Also irgendwann wurde gesagt, wir machen nicht mehr Inside, sondern wir reden einfach von, wie wäre das denn aus den Augen der Fans? Also sowas wie McDonald's, die Belohnung dafür, dass du noch 5 Minuten länger ausgehalten hast, nicht auf Toilette zu gehen. Und dann bist du an der Raststätte eben bei McDonald's und nicht vorher bei irgendeiner anderen Raststätte. Genau, und das sind so coole Insights, geile Insights aus der Brille von McDonald's-Konsumentinnen, die dann eben nicht so Schlaubi-Schlumpf-Strategie-Insight-Level haben.
Schlaubi-Schlumpf, merke ich mir auch, ja.
Genau. Also, bottom line, White & Kennedy macht super viel richtig. Die haben irgendwann so den Killer-Insight gehabt, egal wie fame du bist, jeder hat eine eigene McDonald's-Order. Und dann kamen diese Kampagnen raus mit Cardi B, Travis Scott, ja, BTS etc. Genau. Wo einfach, und das ist das Geile daran, auch in Bubbles, Communities, worüber wir eben geredet haben, dass du ziehst auf einmal Leute in die Stores, weil sie wissen, ah, Travis Scott ist so bei McDonald's. Und dann willst du das auch mal genauso probieren. Du bist halt Travis Scott-Fan, du hast Lust, genau das Menü von Travis Scott zu probieren. In der Hoffnung, und das ist das Geile, da wird es dann wirklich gutes Marketing und nicht einfach, wir stülpen eine Kampagne über irgendein Business-Problem. Das sind halt die Sachen, die die Leute wirklich gegessen haben oder die Leute wirklich gerne essen, weil sie tatsächlich eine McDonald's-Affinität haben. Also das hat zum Beispiel Wyden dann als eine der Grundlagen für andere Märkte, die das adaptieren wollen, geschrieben. Das erste Voraussetzung bei Talentsuche ist, die Leute müssen wirklich McDonald's cool finden. Die müssen eine Historie mit dem haben, Kindheitserinnerungen mit der Marke etc. Damit du das eben glaubhaft hast, das ist wirklich was, was Travis Scott ordern würde. Und diese Kampagne hat also unglaublich viele Metrics auf globaler Ebene outperformed und entsprechend wurde das als eine sehr erfolgreiche Kampagne für alle Märkte oder eine sehr relevante Kampagne für alle Märkte deklariert. Und der deutsche Markt hat sich ein paar Jahre sehr schwer getan, diese Kampagne zu adaptieren. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, okay, let's go, das wollen wir machen. Und das hatte sehr viele Umwege. Wir hatten auch beim Deutschen Digital Award, beim Summit darüber reden dürfen, was cool war, weil wir haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und haben gemerkt, okay, die Leute interessieren sich dafür. Wir haben erst versucht, auf dem Hamburger Royal Käse die Kampagne zu machen und haben dann, es gab ganz viele Leute in der Auswahl, die gepasst hätten etc. Das war dann auch Strategiearbeit zu gucken, okay, mit wem wollen wir das denn in Deutschland machen? Und dann kamen irgendwann wir auf Bill und Tom, die echt Momentum zu der Zeit hatten. Die Serie war noch nicht, also die Netflix-Doku war noch nicht draußen. Der Podcast war aber unglaublich groß. Irgendwie Heidi hatte generell nochmal Tom so einen großen Boost gegeben. Die beiden sind super, hatten super Momentum und wir wollten es mit denen machen. Dann haben die gesagt, wir wollen aber nicht Beef machen, was ich schon mal sehr cool finde. Die hatten Lust, den McPlan zu promoten, aber keine Beef-Kampagne zu machen, was ich auch sehr cool finde, also in zum Thema Haltung zeigen etc., hatten sie sich so positioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go, dann machen wir das eben auf dem McPlant. Genau, und dann das Entscheidende an der Kampagne ist, glaube ich, gewesen, wie kriegst du eine globale Kampagne in Deutschland so adaptiert, dass sie sich trotzdem als relevant anfühlt. Dann hatten wir mit Bill und Tom in der Auswahl schon Leute, die wirklich Bock drauf hatten. Und dann geht es darum, okay, was machen wir denn jetzt mit denen, damit das nach McDonald's aussieht. Es muss aber auch ganz viel Bill und Tom in sich haben. Und dann das Wichtigste, und deswegen ist es, glaube ich, auch interessant für den Digital Award und für die Social-Kategorie gewesen, wie kriegst du es hin, eine ATL, also Above-the-Line-Kampagne zu machen, die super groß ist, 360 Grad, da ist ein Big Chunk TV auch noch eingebucht, bei euch an Popular Opinion, können wir vielleicht auch noch drüber reden.
Das zensieren wir.
Genau, aber dann untenrum auch Leute entertainen soll, als relevant wahrgenommen werden soll und auf Social auch gut performen soll. Und das ist ein brutaler Stretch. Und da ist, glaube ich, das Allerwichtigste, und das war dann auch da der Fall, dass man gemeinsam mit Talent und in dem Fall Bill und Tom guckt, wo fühlen sie sich denn wohl, in welcher Kreativdirektion, Richtung, Idee würden sie sich wohlfühlen, sodass wir jetzt nicht einfach eine klassische Kampagnenidee auf sie stülpen, sondern gemeinsam eine Kampagne entwickeln. Und das heißt bei McDonald's Share the Pen. Und das ist quasi, wir entwickeln die Kampagne gemeinsam. Und ist auch ein schmaler Grat zwischen, wir geben denen einfach ein weißes Blatt und die drehen frei, oder wir sind McDonald's und stülpen euch eine Kampagne über. Und genau dazwischen war irgendwie bei der Kampagne der schmale Grat, den wir sehr, sehr gut getroffen haben und gleichzeitig das genutzt haben, um den McDonald's Deutschland TikTok-Kanal zu launchen, was, glaube ich, auch ein smartes Momentum war, weil du hattest dann quasi gleich zwei geil, Gesichter. Ja. Genau. Also hat irgendwie viele Klappen oder viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die Kampagne.
Wow, ich habe so viele Fragen.
Ja, du kannst gleich als erstes losfragen. Ich wollte nur eine Sache sagen, und zwar, was ich total sympathisch fand, war, dass die beide in ihren Menüs, also sie hatten dann ja beide ein Menü kreiert, und dann war ja auch so ein bisschen die Idee, okay, dass sie sich so ein bisschen betteln, ne, wer am meisten sein Menü verkauft bekommt. Und die hatten ja beide, wenn ich mich richtig erinnere, einen Milchshake in ihrem Menü. Oder nicht?
Ich glaube nur Bill, aber es kann sein, dass ich jetzt gerade aufs Eis gehe.
Also ich weiß, dass die Menüs sich in irgendeiner Art und Weise, ich will jetzt auch nicht so tief reingehen, weil vielleicht sage ich sonst was Falsches, aber ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, auch in der Jury, dass die Menüs gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Also du hast total gemerkt, dass das halt wirklich wahrscheinlich das ist, was die beiden essen. Mhm. Weil da so ein paar Ähnlichkeiten waren und du halt weißt, okay, eine Brand, wenn sich eine Brand das ausdenkt, dann machen die halt einmal die Nuggets mit dem, ne? Also es ist dann ne, sehr gestaged. Und das, finde ich, hat dem Ganzen eine totale Authentizität gegeben, auch wenn ich das Wort ein bisschen overused finde. Und halt auch so aus Creative Perspective waren die Assets halt total geil. Ne? Ja. Also vor allem die Social Assets. Das hat einfach Bock gemacht. Man muss auch sagen, dass die zwei, ich finde, inzwischen sind sie no front, aber auch ein bisschen overused. Also in jeder großen Kampagne jetzt drin. Aber die tragen das Ding halt auch total geil. Aber du kannst jetzt mal deine Fragen stellen. Ich sehe schon, dass du hier nervös auf dem Stuhl rumrückst.
Also erste Frage, du hast das schon angerissen, aber um es nochmal komplett zu verstehen, also die Auswahl, warum es Bill und Tom geworden sind, weil du es wirkte so, als würdest du wirklich mit einer kulturellen Brille drauf schauen, also dass die halt gerade top of mind sind. Ne? War das ausschlaggebende Kriterium, dass quasi, ich übertreibe mal ein bisschen, ganz Deutschland darüber spricht? Oder was waren die Kriterien, die Faktoren, wo ihr gesagt habt, die passen perfekt?
Ja, gute Frage. Ich jetzt so aus Strategiesicht oder die Arbeit reflektierend, wenn du ein Venn-Diagramm machen würdest, also diese Diagramme, wo zwei Kreise sich schneiden und in der Mitte liegt die Wahrheit für die Marke, dann wäre das so ein bisschen Mainstream-Relevanz, weil es ist einfach McDonald's. Es ist niemals quasi ganz, ganz vor der Welle und du willst nur Early Adopter ansprechen, sondern du bist wirklich im Mainstream angekommen und versuchst, Massen damit zu konfrontieren, auf die coolste Art und Weise. Das heißt, wir waren daran interessiert, dass Leute auch schon eine Weile der Name der Talents eine Weile bekannt ist. Also da gibt es dann auch in Deutschland ein paar, die wo wir jetzt nicht so wahnsinnig Lust drauf hatten, einfach weil wir sie seit Jahrzehnten immer wieder wahrnehmen. Also die Promi-Riege ist ja jetzt nicht so wahnsinnig riesig in Deutschland wie jetzt so auf US-Level. Und dann hast du aber ganz viel auf so B-Level, ganz viele Leute, die du schon jahrzehntelang siehst und irgendwie fühlen die sich overused an. Dann waren Bill und Tom eine Weile irgendwie nicht so wahnsinnig besprochen und kamen dann wieder so groß. Und das Coole daran war, und das gab auch so Momente in der Kampagne, wo man das richtig schön gesehen hat, es gibt halt so OG-Tokyo-Hotel-Fans, die Y2K wirklich gelebt haben und jetzt nicht nur, weil es wieder cool ist. Und Gen Z, jetzt bin ich selber schwammig, die das dann irgendwie auch als cool und relevant wahrgenommen haben. Also du hast so einen guten Mix aus ganz vielen Zielgruppen und ganz vielen Generationen. Und selbst meine Tante kennt Bill und Tom, obwohl die eine ganz andere Generation ist. Also war massentauglich in dem Moment, aber trotzdem in dem Zeitpunkt nischig genug, um auch nochmal als cool wahrgenommen zu werden.
Genau. Okay, fair. Ja, macht total Sinn. Und zweite Frage wäre, das hast du auch kurz angerissen, also ist eine Mainstream-Aktivierung gewesen und ihr habt ja 360 Grad Omnichannel alles durchgespielt. Lass da nochmal kurz eintauchen, weil das ist ja oft, also merken wir auch immer wieder einen Konflikt, ne? Wie macht ihr das? Habt ihr eine Plattform gebaut? Habt ihr das adaptiert in die einzelnen Kanäle? Habt ihr für jeden Kanal eine komplett separate Maßnahme entwickelt? Da einmal reinzutauchen, fände ich unfassbar gut.
Ja. Das ist auch, glaube ich, also darüber könnte man jetzt ewig sich unterhalten, wahrscheinlich auch ein bisschen streiten und so, weil ich, also da sind wir auch intern, ist das so ein, wir probieren darum zu gucken, wie kriegst du bei allem, was digital nativer ist, eine gewisse Relevanz rein, ohne dass du jetzt darüber die alles entscheidende Kreatividee hast, den roten Faden etc. Weil oft ist es halt, du hast gewisse Kanäle, wo eine krasse Vorlaufzeit ist. Also und jetzt mal von TVC abgesehen, es kann ja auch Online-Video und ein sehr relevanter Spot sein, ne? Ist da einfach eine viel größere Vorlaufzeit und eine irgendwie Produktionsaufwand als jetzt bei Social Assets. Da können wir mitgehen und zum Beispiel jetzt bei einem Dreh zwei Wochen vorher oder zwei Tage vorher, wenn man ehrlich ist, überlegen, welchen Content wollen wir denn behind the scenes drehen, der lustig ist oder der vielleicht auch ein bisschen mehr Zeitgeist verkörpert etc. Das gibt einem eine gewisse Freiheit. Aber ansonsten ist es, glaube ich, diese Diskussion zwischen, wollen wir TV überhaupt noch reinnehmen, wollen wir TVCs machen, ist, glaube ich, ist eine sehr polemische Diskussion. Und mein Take darauf wäre eher, unabhängig von auf welchem Kanal spielen wir das aus, muss es halt super relevant sein. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ein großes Problem mit TVCs, die irrelevant sind, aber das liegt auch daran, dass sie einfach nicht gut sind. Mhm. Die fühlen sich super nach Werbung an. Irgendwer ist auf den Kontrastregler ausgerutscht und hat zu weit nach rechts gedreht. Dann die Idee darüber ist einfach so eine richtig verkopfte Marketing-Idee. Man sieht so richtig, da ist einiges einfach nicht das Vibe nicht so wahnsinnig. Und hintenrum gibt es dann aber richtig viele Marken, die sich jetzt auf Social strecken. Und ich glaube, diese beiden Enden muss man in Kampagnen und gerade in so ATL-Kampagnen sehr gut verbunden bekommen. Also eine Kampagnenidee, die relevant ist, die Spaß macht, nicht zu sehr so verinsight wurde. Und hintenrum dann aber Assets, die auch ein bisschen schneller sind. Und ich glaube, da ist Produktionsaufwand und zeitgleich quasi Kreatividee muss sich irgendwo treffen. Also wir können nicht 7 Monate vorher schon an Social Assets denken. Wir können aber auch nicht eine 7 Monate alte Kreatividee auf die Social Assets stülpen, die dann relevant sein müssen im Jetzt.
Okay, fair. Und das, also die zeitliche Komponente verstehe ich total und die unterschiedliche Herangehensweise für die einzelnen Kanäle. Aber wie habt ihr das dann gelöst? Also hattet ihr dann eine Kreatividee, die ihr adaptiert habt? Habt ihr jeden Kanal komplett individuell behandelt?
Ja, also die Kreatividee war halt sehr breit. Also dass Bill und Tom sich battlen. Also am Ende des Tages ist es halt cool, weil wir haben nicht diese eine Famous Order, sondern es sind zwei. Und die können sich einfach, diesen Zwillinge, aber können sich nicht mal auf ein Menü einigen, sondern müssen zwei machen, einfach weil beide sind extra in a way. Und dann hintenrum dieses Battle weiterzuziehen, im TVC ist es ganz klassisch gedacht und Online-Video und dann hintenrum auf Social ist es halt einfach, die sind am Drive-In, Bill und Tom, und machen wilden Content auf ihre ganz eigene Art und Weise und versuchen sich gegenseitig auszustechen. Also die Idee ist immer noch die gleiche, aber das liegt auch daran, dass die Idee breit ist und nicht so eine super spitze, nicht adaptierbare Idee, die nur zu Abformaten führt.
Habt ihr zweimal produziert, einmal für Social, einmal für TVC, und habt ihr Social kurz vor Livegang, so wie du es gerade gesagt hast, produziert?
Jein. Ich muss gestehen, in Strategie bin ich nicht mit auf den Drehs. Entsprechend, als ich irgendwelche...
Ja, das war jetzt auch eher so Personal Interest. Ich musste die Frage stellen.
Nee, also es ist, da fing das ein bisschen an, dass wir gesagt haben, okay, lass uns einfach auch einen zweiten Strang aufmachen und während der Drehs einfach super viel Social Content machen. Und dann haben die beiden sich aber bereit erklärt, auch nochmal diesen Drive-In-Tag hinzulegen.
Ja, weil der war halt iconic.
Genau.
Ne?
Dass sie einfach, und die hatten selber Bock, und da muss man dazu sagen, die sind halt cool, die sind ja eigentlich keine Creator selber. Also die fühlen sich jetzt nicht per se immer, die sind oft vor der Kamera, aber die haben jetzt nicht so, die sind keine Creator. Und da haben die sich super schnell auch irgendwie reingefunden, das alles lustig gemacht und einfach Bock gehabt, da die Meta zu machen, und haben sich eben bereit erklärt, einmal in den Store zu kommen, genau, und da einfach Drive-In-Content zu machen, der dann gut performt hat.
Krass, richtig spannend. Mega nice.
Ja, ich fand den, ich muss auch sagen, so aus, ich bin ja keine Strategin, aber so aus Kreativperspektive, bei der Idee passiert einfach ganz viel, ne? Zwei Leute, ein Menü, wer verkauft am meisten? Punkt. So, that's it. Und dann kannst du ja so viel drumherum machen. Und das hat der Case halt auch gezeigt und auch die ganzen Assets. Und muss halt auch sagen, also gerade Bill ist halt auch einfach iconic vor der Kamera.
Ja.
Also es funktioniert halt auch einfach. Wenn du durch bist, ich würde dich gerne noch einen zweiten Case besprechen.
Ja, ich denk immer noch drüber nach, dass du, was du gesagt hast. Aber ich habe jetzt keine Abschlussfrage.
Wir haben ja noch über ein bisschen scharf gesprochen. Mhm. Auch McDonald's, aber ein ganz anderer Case. Kannst du unsere HörerInnen auch ganz kurz dazu abholen? Weil das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den lieber mag, weil ich war ja in der Jury und der andere hat ja Gold gewonnen. Aber ich mag den auch sehr gerne. So.
Sehr diplomatisch. Ja, auf den bin ich auch ehrlicherweise ein bisschen stolz, was ich nicht so wahnsinnig oft bin. Jetzt nicht aus so einer falschen Mentality, sondern einfach, weil es am Ende des Tages ist es Werbung. So wird das unser Job. Deswegen finde ich so einen falschen Stolz immer sehr komisch. Aber die fand ich sehr cool, weil wir eben McDonald's dazu gebracht haben, das bisschen Scharf-Menü zu launchen, mit einem Ayran drin. Also da waren Spicy Nuggets, einen McCrispy Spicy und der Ayran mit drin. Und wir haben das ganze bisschen Scharf-Menü getauft. Und das Coole daran war, dass das Briefing, einmal im Jahr kommen Spicy Nuggets raus. Und es gibt so richtig, ich benutze es nicht oft, aber so Fandom rund um die Spicy Nuggets. Also Leute, wenn wir eine Big Mac-Kampagne machen, dann steht in den Kommentaren, cool, aber wann Spicy Nuggets? Also Leute lieben die. Oder die Leute, die sie lieben, die haben Bock drauf. Und einmal pro Jahr kommen die raus und dann hatten wir das Briefing auf dem Tisch. Und das ist dann so typisch, die Spicy Nuggets aktivieren, primär in einer jüngeren Zielgruppe, die spicy-affin ist. Also auch da ist jetzt eher mal breit gefächertes Briefing. Und dann haben wir überlegt, was wäre denn cool und relevant, und sind so ein bisschen drauf gestoßen, dass alle Spicy-Kampagnen sind eine Challenge oder, also die Spicy-Challenge. Oder
so
du hast
Hot Wings-mäßig.
Genau.
Ne? Ja.
Oder du hast so, es ist feurig scharf. Also so, es ist immer so völlig übertrieben inszeniert, wie scharf das ist. Und dann haben wir in einer kleinen Gruppe in der Agentur ehrlich da gesessen und gesagt, ey, so scharf ist es erstens gar nicht, es ist McDonald's. Also auch da nochmal auf Mainstream zurück. In der Testküche werden natürlich Dinge entwickelt, die Mainstream-relevant sind. Und wenn du jetzt da auf der, wie heißt es, Scoville oder so, wenn du wenn du das zu scharf machst, dann turnst du die meisten Leute ab. Entsprechend sind die Spicy Nuggets bei McDonald's
bisschen scharf.
Genau, ein bisschen scharf. Und da hatten wir dann schon quasi unseren Insight, was sehr, sehr cool war, weil das ist dann am Ende auch die Kampagnen-Idee geworden. Und dann das Zweite war, dass wir gedacht haben, okay, eigentlich macht es Sinn, sowas wie einen Feuerlöscher zu inszenieren. Und dann kamen wir drauf, wie geil wäre es einfach, mit einer iconic Marke zu arbeiten, die für sowas steht wie ein Feuerlöscher. Und dann kamen wir auf Ayran, weil sowieso einfach in der, wenn du jetzt nicht Mainstream, du gehst zu McDonald's, sondern ein bisschen mehr urban und Lifestyle denkst, dann ist in den Großstädten der Ayran einfach Teil von einer Bestellung. Von du gehst dir einen Kebab holen und nimmst mit ein bisschen scharf, das ist so die Allmann-Bestellung, wie scharf soll es sein, ein bisschen. und du hast einen Ayran dazu. Und das fanden wir halt irgendwie, hat sich alles so sehr ikonisch angefühlt. Und damit stand eigentlich schon die komplette Kampagnenidee. Das war so ein, man hat das nicht so oft, aber wir saßen einfach in einem Call und dann war das innerhalb von ein paar Sekunden die Idee da. Und dann ging ehrlicherweise so eine große Reise los. Wie kriegst du es hin, in 1400 Stores Ayran zu beliefern, was ja eigentlich nicht in der Lieferkette von McDonald's ist? Mit welcher Marke arbeiten wir zusammen? Wie kriegen wir das kredibil? Weil es ist so ein bisschen ja auch schwierig, einfach zu sagen, McDonald's ownt jetzt Ayran als Thema. Sondern wir wollten, dass das auch wirklich eine kredibile Kampagne wird. Haben dann gemeinsam mit Sucuk und Bratwurst hier aus Berlin richtig geile Assets kreieren können. Also es sieht anders aus als McDonald's, aber auch bewusst und sieht sehr, sehr cool aus. Ist ein bisschen nischiger als jetzt so die große Bill und Tom-Kampagne, aber fühlt sich extrem gut an und haben dann gemeinsam mit Heiß Nobiety ein Launch-Event gemacht, um wirklich da reinzukommen, wo wir hin wollten und nicht zu sagen, McDonald's macht das jetzt einfach und wir geben keinen Damn about Kredibilität, sondern haben das irgendwie als schmalen Grad ganz gut dann hinbekommen. Und an der Stelle ein Shoutout an die Kundin, Steffi Jäger heißt die, die ist eine sehr, sehr coole Kundin bei McDonald's, die wirklich, wenn sie von was überzeugt ist, dann auch all in geht. Die hat jetzt gerade auch die Hitchies-Kampagne auf dem Kerbholz, die gerade draußen ist und sehr, sehr gut verkauft, die McFlurry mit Drachenzungen. Ich wollte jetzt hier keine Werbung machen, aber
Hitchies war auch schon hier, sehr gerne.
Ah, cool. Also, ja, sehr, sehr cool.
Ich glaube, wir haben sogar welche in der Küche noch.
Ja.
Ja, mega geil. Witzig, weil ich hätte gedacht, also ich habe den Case ja gesehen oder beziehungsweise gelesen und ich dachte irgendwie, dass auch so, okay, das Briefing lag auf dem Tisch und dann ist bestimmt irgendjemand sich einen Döner holen gegangen und hat dann gesagt, ja, ein bisschen scharf, bitte. Weil es ist ja wirklich die Allmann-Bestellung schlechthin und deswegen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ist, weil ich halt im Marketing arbeite, aber deswegen fand ich es halt auch so geil.
Ja.
Kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, also wie habt ihr, wie seid ihr dieses Kredibilitätsthema generell angegangen? Weil ich finde das immer, ich finde es ein super, ich glaube, wir sind alle irgendwie auch, ich hasse das Wort, aber in dieser krassen Woken-Bubble und so. Mhm. Und da so den richtigen Weg zu finden und dann auch so eine Brand davon zu überzeugen, finde ich extrem wichtig, aber oftmals auch schwierig.
Ja. Also auch da, das war, glaube ich, sehr straightforward, sehr taktisch. Wir haben irgendwie ein Bauchgefühl gehabt im Sinne von, wir sind nicht kredibil, was das Thema angeht und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und jetzt wäre das eine, irgendwie so einen Stempel drauf zu tun oder so. Und da hatten wir aber keine Lust. Also alles selber machen am
oder
Ende.
Oder mit einem Creator oder weißt du, so ein bisschen, ja.
Genau. Und das wollten wir nicht, sondern von Anfang an eine Kampagne entwickeln, die das dann auch in sich trägt. Und da waren halt, wie nehmen wir eine Kampagne wahr? Natürlich mit den Assets. Und da war dann Sucuk und Bratwurst einfach Dream, dass wir mit denen haben arbeiten können.
Ihr habt eine Merch-Collection mit denen gemacht,
genau,
richtig?
Ja. Genau. Und die haben so Key-Visuals und so gemacht, was einfach sehr cool inszeniert war. Und der Hack war so ein bisschen, dass wenn dritte Parteien, dann sind das Partnership-Moments bei McDonald's. Heißt, wir dürfen auch so ein ganz bisschen an die Marke ran. Also man hat so Elemente wie zum Beispiel die halben Golden Arches, also das Logo von McDonald's als Strohhalm und so. Das dürften wir jetzt als Lead-Agentur nicht machen, weil wir dann quasi an die Marken-IP gehen. Eine dritte Partei wie Sucuk und Bratwurst darf das. Entsprechend war das dann auch quasi zwei Fliegen mit einer Klappe da an der Stelle.
Ja, geil. Genau.
Krass, mega phänomenal. Ich finde, das tickt so viele Boxen irgendwie. Also es fängt an mit diesem ein bisschen scharf, was irgendwie so echt ist. Weil ich habe das Gefühl, oft im Marketing verlaufen wir uns halt an irgendwelchen pseudo-intellektuellen, komplizierten Plattformen, Insights, Strategien, wo keiner was mit anfangen kann. Und dieses, was du sagst, ich finde das so krass generell im Gespräch, dass du auf Bauchgefühl kam oft raus. Das fühlt sich gut an. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir generell in der Branche mehr hin. Weil ich glaube, teilweise, wir auch overengineeren das, 100 Seiten Decks, alles ist tot, die Magie ist gone. Wir machen immer noch Kunst.
Ja, und ich bin ja eigentlich ein total positiver Mensch.
Ich mir so aber jetzt musst du mal kurz ranten.
Aber jetzt muss ich mal kurz, ja, jetzt muss ich kurz mal ranten. Ich finde, wenn man ein paar Jahre in dieser Branche gearbeitet hat, dann weiß man eigentlich, wenn was geil ist. man weiß das einfach. Und es gibt so ein paar Momente, da merkt man so, fuck, das könnte jetzt richtig geil werden. Ne, dann kriegt man so ein Kribbeln im Bauch und dann wird man ganz aufgeregt und dann muss man das auch innerhalb, also bei mir ist das so, da muss ich das auch innerhalb einer Stunde runterschreiben. Und ich finde, solche Momente gehen halt unglaublich schnell kaputt, genau mit dem, was du gerade sagst. Ja, aber wie viele Leute trinken denn überhaupt Ayran? Und wo kriegen wir den dann überhaupt her? Und ne, das ist ja überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Und dann haben wir doch aber eigentlich, wollen wir doch, dass die Leute unsere Cola dazu trinken. Das heißt, dann machen wir eigentlich weniger Gewinn. Und ne, genau diese... So, und es ist jetzt gar nicht nur auf die Kampagne bezogen, sondern einfach in general, dieses Bauchgefühl ist so das, glaube ich, ungeilste Argument, was du eigentlich auch jetzt, wenn du mit einer Marke, mit einem Partner in einem Call bist, sagen kannst. Aber ich sag das dann auch. Und ich finde, manchmal sollten wir einfach, kleiner Appell, genau oft, wenn wir dieses Gefühl haben, halt wirklich dafür kämpfen und das vielleicht auch einfach so artikulieren und zu sagen, ey, ich habe das im Bauchgefühl.
Ja.
Das ist ein richtig geiles, großes Ding jetzt hier.
Voll. Und ich glaube auch da, um Kredibilität, Bauchgefühl und das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, zu verbinden, wenn man kein fundiertes Bauchgefühl hat, dann einfach zu sagen, ey Leute, I don't know, ist halt auch super wichtig und dadurch wirst du selber halt auch authentisch. Also jetzt wir als Markenberaterin haben das ja ganz oft, dass man irgendwie ein fundiertes Bauchgefühl braucht, aber vielleicht gar keins hat und dann, wenn ich keins habe, frag gern die Person, die vielleicht eins hat. Und dann hintenrum gainst du natürlich auch Kredibilität. Ja. Aber genau da auf Bauchgefühl zu appellieren und zu sagen, ey, es fühlt sich einfach super an, trust me, wichtig.
Und ich glaube auch, jetzt wir können auch gleich weitermachen, was du gesagt hast, ist so wichtig. Ich mache das so oft und ich habe das Gefühl, dass in der Agenturwelt ganz oft so dieser Mindset da ist, okay, wir müssen in der Lage sein, der Marke alles zu erklären, alles zu belegen, alles mit Zahlen und Daten und Fakten zu untermauern. Und ich gehe so oft in einen Call und sage, ey Leute, ich weiß es selber nicht. Das ist jetzt hier eine Idee, it could work. But it could also not work. Ja. Aber wir investieren jetzt hier 10, 20, 30, 40k. Das ist keine halbe Mille-Kampagne. Ja. Let's try. Aber ich lege meine Hand auch nicht dafür ins Feuer. Ne? Oder wir hatten letztens auch eine Situation, kann ich jetzt nicht die Brand nennen, aber haben wir überlegt, mit einer Künstlerin zusammenzuarbeiten. Mit einer Integration im Musikvideo etc. pp., die auch gerade voll aufstrebend ist. Und ich habe irgendwann einfach gesagt, ich weiß gerade nicht, ob das wirklich die Kohle wert ist. And no one knows, weil es ist ein Blick in die Glaskugel. Wir können jetzt uns Zahlen angucken, wir können das vergleichen mit anderen KünstlerInnen, wir können es neben Nina Chuba stellen, Chiago etc. pp. Aber we don't know. Ja. Ne? Und das weiß auch keiner. Und da dann diese Ehrlichkeit und Transparenz zu haben und diese Beziehung auf Augenhöhe mit einem Partner zu haben, ist, glaube ich, super wichtig. Und da müssen halt die Marken, finde ich, auch manchmal noch von lernen, weil manchmal erwarten sie halt, dass die Agenturen eben genau diesen Blick in die Glaskugel geben können. Und dann gibt es Ärger, wenn es im Endeffekt nicht so ist.
Ja.
Also bei uns ist es zum Glück jetzt so oft, nicht oft so, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal so diese Haltung generell von Marken gegenüber Agenturen ist.
Voll, 100%. Und ich finde, on top, also jetzt in dem Beispiel, was du sagst, ist es halt, was da noch gar nicht mit bemessen ist, wenn die IPs von der Marke und der Künstlerin, mit der ihr arbeiten wollt, erstmal zusammenkommen und es entsteht zufälligerweise was Geiles, kreiert das ja auch nochmal Momentum, was dann die Kampagne zum Fliegen bringt, was die Metrics auf einmal hebt etc. Und dann kannst du auch gegen KPI laufen am Ende des Tages. Aber das nur darauf zu basieren, was die Künstlerin in ihrer Vergangenheit gemacht hat, ist halt auch Quatsch. Und dann kommt man schnell in sowas wie Bill und Tom sind jetzt overused, weil sie einfach nur zu nutzen, ist halt ungeil. Aber mit ihnen was zu kreieren, ja, was auch nochmal ein Momentum hat, das ist ja das Ziel.
Ja, stimmt, ja.
Geil, ich glaube, wir müssen so langsam unser Ende kreieren. Ja, auch wenn es traurig ist, aber wir sind schon bei 45 Minuten und du hast einen Hard Cut.
Ich habe das Gefühl, wir haben 20 Minuten gesprochen.
Es war richtig geil.
Also, ich habe noch so viele Fragen.
Ja, ja, ich würde auch fast, ich könnte mir jetzt noch 10 Ayrans bestellen und mit dir noch mindestens 10 Stunden weiter diskutieren. Aber das kaufmännische Herz an meiner linken Brust, das sagt, hey, wir müssen auf die Zeit schauen. Deswegen, Paulina, ich würde es jetzt mal ganz ungalant sagen.
Okay, es ist mein Stichwort, ich muss die 2 Abschlussfragen stellen. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, ein Asset, ein Creator in whatever it might be?
Ich stehe nicht so wahnsinnig auf Marken auf Social, to be honest, weil ich sie auch oft als sehr nervig wahrnehme. Deswegen nenne ich keine Marke. Ich habe 2 Sachen. Das erste ist, ich bin absolut gefangen in der Baby-Bubble, weil meine Schwester vor einem halben Jahr ein Kind bekommen hat.
Und, congrats.
Also nicht meine Leistung. Ich fahre oft hin und entsprechend hat sich der Content von mir so ein bisschen in die Baby-Bubble gedreht, was aber auch surprisingly cute ist. Das Einzige, was ich mich manchmal frage, ist, wie oft wollt ihr eure Kinder mit Gesicht?
Das ist insane. Ja, ne?
Genau. Also das ist eine Sache, die umtreibt mich irgendwie im Moment, Baby-Content. Und ansonsten habe ich in der ganzen Sport- Bubble so eine gewisse, freue ich mich über den Trend, dass eine gewisse Ehrlichkeit einzieht. Also dass Leute nicht nur glossy, wir kaufen uns 700 Euro Fahrradklamotten und haben nur die Weste von On-Running und Schuhe, die kaum getragen sind, sondern da so eine gewisse Ehrlichkeit einzieht im Sinne von, wir posten langsame Läufe, wir zeigen auch irgendwie die Sachen, die nicht so geil aussehen, nicht nur geile Kids etc., sondern dass da am Ende des Tages so eine gewisse Ehrlichkeit einzieht.
Das freut mich. Sorry, wollte ich gar nicht, aber ich habe so ein geiles Video in Erinnerung, das ist schon relativ alt, das habe ich vor einem Jahr oder so gesehen. Und es war ein Girl, die ist, hat einfach mit so einem alten H&M-Top und mit so einer ausgetragenen Fila-Hose, die wirklich komplett Schrott war und auch überhaupt nicht stylisch, hat die Yoga gemacht in ihrem Hinterhof.
Love it.
Und das ist vor einem Jahr war das, als ich das gesehen habe. Und gerade die Yoga-Pilates-Bubble ist ja, also alle mit ihrer Lululemon-Jacke und Stanley Cup und, ne? Und ich habe damals gedacht, krass, crazy, das, wie das bricht, weil du hast es ja schon irgendwie mit Body Positivity und lalala, hast ja auch irgendwie immer dieses, okay, Echtheit. Und da war es noch gar nicht so und kann ich unterschreiben, finde ich sehr geil. Mr. Marathon, haben Sie gehört? Mehr authentischer Content, bitte.
Ja, mich, also, hey, Digga, Mr. Marathon ist die Authentizität in Person. Das erinnert mich ein bisschen an die On-Kampagne von Soft Wins.
Ja.
Hast du die gesehen?
Nee.
Das ist ganz interessant. Während war das Berlin Halbmarathon, was ein großes Laufevent ist in Europa. Und Nike hat halt wieder Nike-mäßig auf Ego, Push, PBs, Abreißen kommuniziert. Und On hat komplett das Gegenteil gemacht und hat gesagt, soft wins. Also be soft to yourself. Du musst dich nicht immer pushen. Es ist auch einfach mal smart, auf deinen Körper zu hören und einfach Spaß dabei zu haben. Und es geht nicht immer darum, rational die nächste Benchmark abzureißen. Ja. Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja, die Kampagne war mehr high-risk und war schon mehr glossy und so, aber es ist ein bisschen be true to yourself.
Ja, ne? Mega cool.
Das ist spannend. Okay, geil.
Jetzt atmen wir schon wieder aus. So, jetzt kommt die letzte Frage. Wer soll nach dir, eigentlich frage ich immer, auf dem grünen Stuhl sitzen, aber wir haben ja ein neues Podcast-Setting, deswegen ist es ab jetzt der graue Stuhl. Wer soll nach dir auf diesem grauen Stuhl sitzen?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde meine Kollegin Melek Sandal empfehlen, die für McDonald's Social zum großen Teil zuständig ist.
I love.
Weil Melek kommt aus der klassischen Schule, ist Kreativdirektorin und ist für Social zuständig, ist jetzt Social-Kreativdirektorin, hat einen krassen Switch hingelegt und manchmal habe ich das Gefühl, sie ist cooler, jünger als ich, obwohl ich jünger bin. entsprechend, ja, die ist eine sehr refreshing Person.
Geil, stellst du uns den Kontakt her?
Super gerne.
Geil. Hey, tausend Dank.
Gleichfalls.
Mega spannend. Mega. Ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, dass es 20 Minuten waren statt 45. Und irgendwann machen wir mal ein paar zwei.
Sehr cool, ich freue mich.
Hey, danke, dass du da warst, Anton.
Ja, danke.
Viel Erfolg bei deinem Ciao.
Jetzt kommt wieder die kleine Werbeunterbrechung für das Berliner Tierheim. Heute stelle ich euch Oscar vor. Oscar ist ein, ich würde sagen, wadenhoher Hund, eher klein, also sieht irgendwie aus wie so ein Chihuahua-Terrier-Mischling. Beige, ein ganz süßes Kerlchen. Und das bricht ja immer mein Herz. Sein Frauchen ist verstorben und so ist er im Tierheim gelandet. Und da denke ich mir immer so, ey, wie kann denn sowas sein? Warum kann den denn keiner aus der Familie nehmen? Aber gut, er ist ein ganz, ganz liebes Kerlchen und hätte unglaublich gerne einen Garten. Ist kuschelt auch super gerne. Das Einzige, was er mag nicht auf den Arm genommen werden. Was ich verstehen kann, mag ich auch nicht so gerne. Und da schnappt er auch mal. Also das geht nicht, aber alles andere ist wirklich entspannt. Bei Fremden ist er natürlich am Anfang ein bisschen ängstlich, aber an sich ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz süßes Kerlchen. Und vielleicht hat ja jemand einen Garten, wo er den Oscar einfach reinpacken kann, weil er hat vorher auch einfach nur im Garten gelebt und ist da super happy gewesen und vielleicht findet sich ja jemanden.
Er sieht unfassbar cute aus.
Ganz süßer.
Ja, ganz, ganz cute. Schaut euch Oscar an.
Danke.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Mein Wunsch bleibt bestehen. Öffnet die Podcast-App eures Vertrauens und schickt uns 5, 6, 7, 8 oder 10 Sterne. Würde mich sehr freuen. Lasst Feedback da, schreibt uns auf LinkedIn oder Instagram. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Habt noch einen ganz tollen Tag, egal bei was auch immer ihr macht. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin. Ciao.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell, klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.